Da ist die Antenne abgebrochen.
Tadam.
Ich würde sagen, wir haben unseren Track für ja. Musik.
Dass jetzt alles auf Loop und gut ist.
Eine Stunde Dauerschleife auf YouTube, 10 Stunden, Stunden Dauerschleife.
Das gibt Spenden. So.
Hallo. Nehmen wir schon auf?
Ja. Schon die ganze Zeit? Das kann man, ja nicht cool. abspielen. Oh, wenn ihr wüsstet, was ich kann.
Oh, ich bin gespannt. Also es war spannend.
Ja.
Fangen wir an offiziell?
Ja.
Haben wir schon angefangen? Keine
ja.
Ahnung. Herzlich willkommen zu Chaos im Radio im Juli und die heißen Temperaturen setzen auch uns zu. Hier mit dabei, heute live, nenne ich ganz live, also quasi für euch live, aber wenn ihr es hört, war es voraufgenommen.
Live on tape.
Live on
für
tape,
uns
genau.
ist es auch live.
Für uns jetzt. Ist es live jetzt, ja. Ja, wer ist mit dabei? Links von mir sitzt der Knurps.
Moin moin.
Mir gegenüber Herr Cyrox.
Hallo.
Und rechts von mir Hannes.
Hallo, hallo.
Und mir gegenüber sitzt die bezaubernde Genie.
Hallo Genie.
Bitte nicht an mir reiben, danke. Bitte gehen Sie weiter.
aufreiben.
Vollkommen akzeptiert, alles nur im Rahmen des Konsens, wisst ihr ja.
In der, im Hyperledger festgehalten. Smart Contracts.
Oh. Das geht auch ohne Smart Contracts.
Jetzt ist mir noch ein Thema eingefallen. aber ich wollte zuerst mal hier kundgeben, dass ihr hier hört Chaos im Radio jeden zweiten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf UKW 90,7 MHz oder in Berlin 88,4 MHz oder frisch aus der digitalen Dose DAB Plus unter FR-BB und 24-3.
Ja.
Vermutlich. Also FRBB habe ich tatsächlich schon mal gefunden auf meinem kurzen Display und da hörte ich bekannte Geräusche. Also das ist richtig. Ansonsten könnt ihr uns immer noch nicht unter radio.ccc-p.org hören, aber ihr könnt hören, wie es uns mal ging.
Ja, von früher. Zeit.
Von früher, von damals.
Damals.
Und dann auf dem bekanntesten aller Social Networks, Mastodon, sind wir zu finden. Da @ccc.p@chaossocial.social, Entschuldigung. Oder im E-Mail drin.
Ja.
radio@ccc-p.org. Schreibt uns bitte, wenn ihr auch unter den heißen Temperaturen leidet. Wir sprechen heute, worüber sprechen wir denn als erstes? Wir sprechen heute über Social Networks. Es gibt eins neues.
Mehrere. Ich glaube.
Ja, der Mann von Tesla und SpaceX macht weiter.
Ja. Elon Baby
macht weiter kaputt. Und jetzt wird geklagt und Facebook hat ein neues Social Network. Naja, nee, nicht wirklich. Aber hat Twitter geklont, nennt das Ganze Facebook Threads. Und Mr. Zuckerberg hat sich sehr drüber gefreut, wie viele Leute da ihren Account aktiviert haben. Ich habe mich gefragt, ob das einfach passiert ist, weil du deine Facebook-App auf dem Telefon aufmachst oder so.
Ich weiß auch nicht, wie geht denn das? Hat das jemand schon ausprobiert?
Das geht in Europa gar nicht.
Ach so, ja gut, dann halt nicht, ne?
Also nochmal, was ist los, dieses Facebook-Threads? Was ist das? Kann man das essen?
Also wenn du einen Instagram-Account hast, dann kannst du damit jetzt gleichzeitig eine Twitter-artige Oberfläche bespielen. Ich habe es selber noch nicht gesehen, also nur ein Screenshot davon.
Okay.
Aber im Prinzip halt das gleiche in grün, blau vermutlich.
Ja.
Und das gibt es in der EU nicht, weil
DSGVO.
Weil wir hier Datenschutz haben und wer weiß, was die alles machen. Also sie haben es schon mal selber nicht irgendwie.
Es gibt Gerüchte, was die alles machen.
Erzähl.
Ein Cagefight.
Habt ihr das mit? Ja, das war auch wieder. Ja, das war aber. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich ein Social Network, wo Mark Zuckerberg und Elon Musk miteinander reden können? Oder redet der eine auf seinem Social Network und dann wird es von CNN geliked? Und,
ich hätte jetzt gesagt Google Plus, aber das ist ja auch nicht mehr.
Auf YouTube über einen Nachrichtensender rausge...
Ich würde ja sowieso vermuten, dass deren Presseabteilungen sich da gegenseitig
schreiben. Also wer hat eigentlich wen aufgefordert? Ich glaube, Elon Musk hat gesagt, er hätte gerne einen Cagefight.
Und
Zuckerberg hat gesagt, ja klar, sag mir
hat gesagt, ja, genau.
Und dann hat Elon Musk gesagt, na hier in Las Vegas. Und jetzt ist eh gelogen. Aber sie werden bestimmt irgendein Event dann machen.
Worum soll es da gehen? Weil sie sich einfach so gerne, ungerne mögen und einfach jetzt mal gucken wollen, wer jetzt der bessere, geilere Typ ist.
Irgendjemand hat irgendwas gesagt.
Was für eine chauvinistische, sexistische, patriarchalische Kackscheiße.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war der technische Aspekt.
Ah, ja. Eines Cagefights?
Nein, was sie zu Facebook-Threads oder Insta oder Meta-Threads wahrscheinlich. Eine große Neuigkeit, über die sich Menschen streiten, ist, dass es auch dieses ActivityPub-Protokoll sprechen soll, was also von Mastodon-Instanzen gesprochen wird.
Generell ja so ein bisschen aus dieser Open-Web- oder Indie-Web-Geschichte. Also letztendlich ActivityPub ist ja ein offenes Protokoll letztendlich.
Offenes Protokoll und diese ganzen Mastodon-Instanzen, die sprechen unter anderem miteinander über ActivityHub, aber eben dieses alles, was so zum Fediverse zählt. Ne? Also da gibt es ja dann auch noch irgendwelche Bilder-Services und neuerdings Reddit-Klone, Lemmy heißt das dann, glaube ich.
Okay.
Und die Hoffnung, der Ansatz dieses Protokolls ist ja, dass man einfach zwischen allen Social Networks miteinander interagieren kann. Mhm. Wie das dann umgesetzt wird, habe ich selber keine Ahnung. Ich benutze nicht so furchtbar viele Social Networks, aber technisch ist das natürlich irgendwie spannend zu sagen, naja gut, warum soll ich eigentlich immer nur jemanden liken können, genau in dem Social Network, in dem ich gerade unterwegs bin, wenn ich doch vielleicht auf das Bild, was er im Bilderservice gepostet hat, möchte ich doch vielleicht auch irgendwie drauf verweisen können.
Genau, weil ja letztendlich hinter diesem ganzen Web, worüber wir ja letztendlich reden, und das ganze Internet ist ja eigentlich von vornherein offen gedacht und offen konzipiert worden.
Dezentral.
Wenn man mal sich so anschaut, was Tim Berners-Lee, der ja auch nach wie vor als Aktivist unterwegs ist für ein offenes Internet und Web und auch die Hoheit, dass du selbst die Hoheit über deine Daten hast. Ja, gibt ja auch diesen sogenannten Solid, ist ja da auch so ein Ansatz, den er da mit vertritt, dass meine Daten gehören mir, steckt ja da so ein bisschen dahinter. Und genau, das ist natürlich, wird natürlich befördert dadurch, wenn man so Sachen wie ActivityPub einfach als offene Protokolle, als offene Standards, die auch da darauf ausgelegt sind, dass du dich mit anderen Instanzen austauschen kannst, ja, wenn das unterstützt.
Aber
wenn du jetzt sagst, dass hier Facebook bzw. Meta das jetzt auch ActivityPub unterstützt, erinnert mich das so ein bisschen an die Geschichte mit dem Facebook Messenger.
Ich dachte gerade an Trump.
Nee, aber an die Sache mit dem Facebook Messenger. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da gab es ja auch mal eine Zeit, wo man das per, ich glaube, Jabber verwenden konnte, per XMPP.
Ah, ja, stimmt.
Und wenn ich mich an diese Geschichte so erinnere, dann ist das halt, dann sehe ich da auch wieder die Gefahr. Man will halt irgendwie grundsätzlich offen sein und Offenheit signalisieren, aber es hängt halt trotzdem immer noch vom guten Willen Facebooks oder Meta ab, wie lange sie das halt unterstützen. Weil irgendwann hat Facebook dann halt auch gesagt, so ja, das mit dem Messenger, dass wir das auch per Jabber bereitstellen, dass alle Leute, die auch per Jabber dann irgendwie kommunizieren können, ja, wir schalten das jetzt einfach mal ab. Und das ist ja dann wieder eigentlich das Schlechteste von den Welten, dass dann auch wieder dieses Unternehmen dann einfach mal sagt, ja, wir beteiligen uns jetzt nicht mehr an dem Spiel. Mhm. Alle, die jetzt bei uns über Facebook daran teilgenommen haben, an diesem Ökosystem, sind jetzt plötzlich wieder draußen. Wieder jetzt in ihrem Walled Garden. Also, ne, geht ja um dieses Bild so. Die sind jetzt wieder eingemauert und können jetzt nicht mit den anderen einfach so spielen.
Genau. Ich glaube, das ist das eine. Also, wie gesagt, die Umsetzung von diesem Activity Hub in Facebook Threads oder Meta Threads gibt es noch nicht. Soll aber kommen und mich erinnert das an Truth Social, hieß es, glaube ich.
Heißt es immer noch, ja.
Oder heißt es genau, dass das ist ja, glaube ich, es ist vermutlich eine Mastodon-Instanz, irgendein Standard-Mastodon-Software, aber Trump hat das bestimmt als his own truth verkauft. Und da gab es ja dann auch ganz viele Instanzen, die einfach gesagt haben, nee, ich will das, wir wollen das nicht, wir blocken das alles weg. Und gibt es gerade technisches. genau. So, und jetzt ist halt, da gibt es also ganz, ganz ähnliche Diskussionen. Jetzt will man das überhaupt, dass Meta-Threads da irgendwie bei allen mit dran mitteilen kann oder wie? Und natürlich kann jeder Betreiber einer Mastodon-Instanz ja auch selber dann sagen, nö, die blocke ich. Also das
die
ist ja
wahrscheinlich
auch Teil des Dezentralen.
Im Sinne von, ja stimmt, gibt bei Mastodon ja, glaube ich, die Möglichkeit, dass du sagen kannst, hier von dieser Instanz wollen wir hier keine Sachen bei uns in der Timeline sehen. Was halt halt sowohl, also das hat ja durchaus berechtigte Hintergründe und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie schwierig, weil es halt immer auch irgendwie...
Genau, es ist schwierig, aber es gibt natürlich dann immer die super liberal oder wie auch immer open Instanzen, die halt sagen, wir lassen alles, wir lassen auch den rechtsradikalen Schmutz mit rein und... ja. Und whatever, das richtig nasty Internet, kannst du bei uns auch sehen. Und dann geht man halt zu denen, was stimmt, halt auch irgendwie wiederum die Freiheit eines jeden ist, das zu wählen. Und ja, das Schöne ist ja, ich war auch hier, weiß ich nicht, wie gut die Umsetzung ist, aber theoretisch ist es vorgesehen, dass man seinen Account eigentlich immer exportieren und mitnehmen kann und zu einer anderen Instanz umziehen.
Ja.
Und dann auch seine Follower oder wie auch immer das da dann heißt, mitnimmt.
Ja.
Genau, so viel zu dieser Diskussion um Threads. Das andere, was da natürlich irgendwie noch mit reinkommt bei der ganzen Geschichte, ist, dass gerade ja ganz viele Leute auch wieder Angst drum haben, dass große Tech-Unternehmen ihren Output für KI-Training verwenden. Auch hier keine Ahnung, also ich habe da keine große Meinung zu, was ich davon halte, wie gesagt, weil ich auch nicht so sehr viel Output in Social Networks reingebe. Aber das kommt natürlich hier auch dazu, wenn jetzt halt Threads sagt, okay, wir scrapen hier irgendwie alles, was im Fediverse passiert. Da gibt es dann eben auch Leute, die sagen, nee, ich schreibe ja hier extra auf meiner Mastodon-Instanz, damit Facebook das nicht sieht. So. Aber ich glaube, das ist sozusagen der zweite Aspekt. Also das eine natürlich, wie gesagt, du willst nicht irgendwie, dass 10 Millionen User auf einmal unter der Gnade einer einzelnen eines einzelnen kommerziellen Unternehmens dann irgendwie mitspielen dürfen und dann vielleicht auch mal wieder nicht mehr.
Ja.
Das ist das eine Problem. Das andere Problem, wie gesagt, schwer einzuschätzen.
Aber das, was du gerade angesprochen hast zuletzt, das ist ja eigentlich so ein bisschen so eine, eigentlich doch eine medienrechtliche Frage, oder? Weil es ist, also wenn ich irgendwo Dinge schreibe, dann ist das ja, dann ist das zwar grundsätzlich erstmal öffentlich, aber ob und inwiefern man das verwenden kann, ist ja dann nochmal eine andere,
ja,
Sache. Da spielen ja dann so Sachen wie, hab ich meinen Text unter irgendeine Lizenz gestellt? Ist das irgendwie urheberrechtlich geschützt? Und. Dadurch, dass ich es öffentlich gepostet habe oder irgendwelchen Bedingungen zugestimmt habe, habe ich damit auch zugestimmt, dass andere das kommerziell für sich und zum Trainieren von KIs zum Beispiel nutzen dürfen?
Aber das ist ja genau die Debatte, oder? Weil das wurde ja für die ganzen Modelle eben gemacht und du kannst halt dich nicht wirklich gerade wehren, wenn das passiert, auch für Künstler oder so. Also ich meine, ob du jetzt so ein Bild postest oder Kunst postest oder halt Text oder so, das wird ja alles genommen, um Sachen zu trainieren. Also mir ist es gerade kein Weg bekannt, dass man sich wirklich beschweren könnte, dass deine eigenen Werke oder Texte ausgenommen werden von Models, oder? Geht das?
Also ich glaube, da geht auch so Theorie und Praxis ein bisschen auseinander. Ja. Ich meine, du hast da eine Gesetzeslage, die sagt, ja, wenn das nicht unter einer Lizenz steht, dann nicht und in der Praxis, ich meine, wenn jetzt in ChatGPT nicht das komplette Web Archive gelandet ist, völlig egal unter welcher Lizenz, das würde mich schwer wundern.
Eben, also.
Ist ja auch, ich meine, gibt ja immer diese Schöpfungshöhe im deutschen Recht. Da ist halt die Frage, ist der letzte Wortwitz von Twitter jetzt wirklich relevant für Schöpfungshöhe? Also ich glaube, das ist genau die Debatte, um die es ja gerade auch geht.
Ja.
Eine Meldung, die mir diese Woche oder vielleicht auch letzte über die durch den Ticker gelaufen ist, war bei Heise, dass Google die AGBs derart umformuliert, dass das KI-Scrapen eben erlaubt ist. Also für alles, was ich in Google reinhacke, in whatever, welchen Service bei Google, das darf gescrapt werden. Disclaimer, ich habe den Text nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen und mir war es egal. Aber genau, wir packen den Link in die Shownotes, die dann in wenigen Jahren, wenn wir KI gefunden haben, die für uns Shownotes schreibt.
Da ist Tim Pritloff ja schon ganz gut unterwegs, habe ich mir gesessen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Okay. Jetzt ist mir, glaube ich, gerade entfallen. Weil ich so ein bisschen anknüpfend an das, was du gerade meintest mit dem
Schöpfungshöhe und Fit, oder?
Ja. Ach so, na genau. Also im Zweifel das und dann, weil ihr gerade von der Praxis halt spracht, das eine ist natürlich, dürfen Sie es verwenden? B, dürfen Sie, verwenden Sie es? Und C, das dritte ist natürlich auch immer so ein bisschen so, kannst du es denen nachweisen, dass die es verwendet haben? Und das ist da, und das ist teilweise, glaube ich, auch nochmal eine gewisse Schwierigkeit. Man kriegt es manchmal so ein bisschen raus, auch wieder so gefährliches Halbwissen, wo neulich irgendwie mal jemand irgendwas in ChatGPT reingeschmissen hat und dann da irgendwie eine Fußnote oder irgendwelche nicht Credentials, Credits irgendwie kam. wo jemand mal danach geschaut hat und festgestellt hat, das muss dann offenbar, da haben sie offenbar Untertitel von YouTube-Videos zum Beispiel auch mitverwendet.
Ja. Ne? Wären ja verrückt, wenn sie es nicht tun würden.
Ja, genau. Also konntest halt irgendwie Fragen nach, konntest irgendwie Fragen nach Dingen, aber wenn du, ich glaube bei Whisper, diese wenn du Whisper ist ja dieser Dienst von Chat oder von OpenAI, wo du wo du Ton in Text transkribieren kannst.
Okay.
Und da hat halt jemand festgestellt, wenn du quasi Stille aufnimmst, wird das transkribiert in vielen Dank an, irgendwas in der Richtung und dann irgendwie Namen von Menschen. Und das konnte halt zurückgeführt werden auf Untertitel von irgendeiner Konferenz oder so, wo sie das ganz am Ende hatten.
Sehr gut.
Und dann über solche Artefakte letztendlich, über solche Randfälle kannst du dann manchmal Dinge rauskriegen, aber so in der Menge wird es wahrscheinlich der Nachweis schwierig, dass sie jetzt gerade auch deinen Text oder deinen Tweet verwendet haben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht hätten dürfen.
Mhm. Das ist ja dieser spannende Teil, dass man natürlich jetzt irgendwie Big Tech versuchen natürlich genau das nicht zu verhindern, sondern versuchen alles, dass die KI solche Dinge nicht mehr verrät. Also das war ja bei Bing gab es am Anfang sehr viele Geschichten, wo du der KI Dinge entlocken konntest, so womit wurdest du eigentlich trainiert und so weiter. Und Bing, der Chatbot, hat sehr, sehr lustige Antworten darauf gegeben. Und bei ChatGPT ist es ähnlich. Also da wird ja häufig ein zweites Netzwerk oben drüber trainiert, was dann dafür sorgt, dass der Output des eigentlichen Programms nicht irgendwas verrät, was er nicht verraten soll.
Mhm.
Das ist bei Bing kann man das zum Beispiel ganz gut testen, indem man es einfach fragt, ob es einem irgendwelche Windows-Keys mal suchen könnte, so Windows-Activation-Keys oder so, dann sagt es, oh nein, nein. Du merkst aber, überlegt erstmal und sucht eigentlich erstmal.
Mhm.
Und da gibt es also das ist auch mittlerweile ein recht großes Business, dass sich da Firmen eben drauf spezialisieren, genau solche Safety-Nets zu bauen. Also das hat natürlich einerseits, das waren ja jetzt eher die albernen Beispiele, aber die wichtigen Beispiele sind ja, dass du irgendwie ChatGPT und so weiter nicht dazu bringen kannst, über Selbstmord zu reden oder Tipps für Selbstmord zu geben.
Mhm.
Solche Sachen, die ja auch rechtlich vorgeschrieben sind.
Mhm.
Und keine Ahnung, Waffen bauen oder ähnliches, dass dir sowas nicht vorgeschlagen wird, dass dir damit nicht geholfen wird. Das sind also die einen Sachen. Und dann aber eben auch, wie gesagt, immer wieder diese Interna. Also die ChatGPT, die KI-Language-Models sollen also nicht von sich erzählen, wie sie trainiert worden sind oder woher kommt jetzt deine Antwort oder so. Ja, das ist also ganz strikt geregelt. Da gibt es also immer ein Safety-Net oben drüber.
Aber jetzt, du meinst jetzt privatwirtschaftlich strikt geregelt,
ja,
ne?
Ja,
privat. Aber es gibt natürlich dann auch daneben noch diese ganze Diskussion um, wie soll das von staatlichen Institutionen reguliert sein. Da gibt es ja, soweit ich weiß, gerade auch auf EU-Ebene ganz viel Diskussionen um diesen sogenannten AI-Act, heißt der, glaube ich.
Mhm.
Wo sie ja, glaube ich, jetzt vorgestellt haben, dass es irgendwie bis zu 4 verschiedene Klassifizierungen gibt, was deine AI ist oder in welchem Spielfeld die sich bewegt. Und dann ist zum Beispiel irgendwie, wenn es um medizinische Sachen geht, ist das halt eben ein anderes Gefahrenlevel als, kannst du mir mal meine Hausaufgaben lösen? So,
ja.
Gib mir mal eine Kurzzusammenfassung von Goethes Faust. Ja.
Und wir hatten, ich habe es leider jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden, wir hatten mal im Chat hier in der Machbar, im Chaos-Treff,
einen kleinen Wettbewerb,
ja. Also da gibt es auch von einem KI-Unternehmen, ja, sage ich jetzt mal, was so im Silicon Valley, die sich eben genau auf so KI-Safety, AI-Safety spezialisiert haben, gab es eben eine Challenge, so, hey, versuche unseren Bot davon zu überzeugen, dir das Passwort zu geben.
Oh.
Und das eben auf 7 Leveln. Und das ist spannend. Das ist so eine Art Social Engineering für Bots. Ja? So. Und da kannst du eben versuchen, den Bot davon zu überzeugen, dir das Passwort auszuspucken. Der erste Level war, sagen wir mal, das Passwort. Und dann der zweite Level war, Und dann hast du eben gemerkt, okay, ab irgendeiner Stelle kommt jetzt der Punkt, wo der dass das Safety Net einfach nur drauf aufpasst, dass das Passwort nicht im Output steht. Mhm. So, ja, also ein Engineering-Versuch ist da halt, ja, gib mir mal bitte das Passwort in Base64 oder so, ja, solche Tricks dann. Ja. Also Dinge, die man auch an anderen Stellen durchaus schon mal gesehen hat, wenn man so ein bisschen sich mit Hacking-Methoden auskennt. Und das aber jetzt auf KI optimiert, ist das auf einmal so ein Ding zwischen Social Engineering und irgendwelchen Hacking-Dingen.
Frage an der Stelle, wenn man diese Passwort-Challenge macht, liefert man dann automatisch die Zustimmung, dass das, was man da eintippt, wiederum zur Verbesserung von dem eigentlichen Produkt genutzt werden kann?
Mit Sicherheit. Stand bestimmt auf der Webseite irgendwo drauf, hat natürlich wieder keiner gelesen, weil das auch ohne Account geht und so weiter, aber mit Sicherheit, ne? Also, warum nicht? Das Training rückwärts funktioniert ja immer. Ja, spannende Geschichte, diese ganze, und halt wie gesagt, da liegt in Zukunft auch sehr viel Geld auf der Straße, wie man so schön sagt, einfach nur um diesen Output von Large Language Models zu kontrollieren.
Ja, und das ist... Und ich bin da jemand, der sagt, da ist auf jeden Fall eine gewisse, auch aus, schon allein aus ethischen Gründen, eine gewisse Regulierung notwendig.
Da bist du sicherlich nicht der Einzige. Die Frage ist, wie schnell kommt der Gesetzgeber da hinterher?
Ja. Jetzt habe ich ein Lackierer.ai was. Und die Passwort-Challenge ist Gandalf.
Gandalf?
Gandalf.lackierer.
Oh, danke, ich suche nämlich auch schon die ganze Zeit, oder? Kannst du es gleich ins Bett schreiben?
Ja.
Dass wir, falls wir jemals Shownotes haben. Wir sagen ja gar nicht, dass wir welche haben.
Also wir haben ja Shownotes, die sind nur nicht
veröffentlicht.
Ja. Schreiben wir alle mit. Mhm. Ja, weil wir keine Schattenredaktion haben. Wir brauchen eine Schattenredaktion.
Was ist eine Schattenredaktion?
Ich weiß nicht, ob das aus den Tim Pritlove Podcasts kam, NSFW oder so.
Ich glaube, das reicht noch deutlich länger zurück. Schattenredaktion ist, man weiß nicht, wer drin ist, man weiß nicht genau, was die tut, ist einfach nicht öffentlich bekannt und die macht aber einfach gute und sinnvolle Dinge.
Ja.
Also ich glaube, das hat einfach eine noch deutlich länger zurückliegende Geschichte, so das mit Schattenredaktion.
Genau, aber ich kenne es im Wesentlichen aus so Podcasts wie Not Safe for Work, wo dann einfach immer in den Chat gefragt wurde, so hey, lieber Chat, und da waren halt einfach nur Leute drin, die das gerade live hören, 500, weiß ich nicht, und dann halt, hey, wie hieß dieser Wizard, den du überzeugen musstest, dass er dir dein Passwort gibt. Und einer von den 500 hat den Link eigentlich immer innerhalb von 10 Sekunden parat.
Okay.
Und das war dann die Schattenredaktion.
Okay, alles klar.
Ein Kollektiv.
Ein Kollektiv.
Das Kollektiv.
Oder Publikumsfrage bei Wer wird Millionär?
Ja, mit viel Publikum.
Ja.
So, wir haben hier so drei Knöpfe, auf denen liegt Musik.
Stimmt.
Wollen wir mal gucken, was hinter dem ersten sich verbirgt? Wir hatten vorhin hier unser psychedelischer Ausflug war, glaube ich, Polypo, müsste man ja eigentlich auch mit ansagen und in die Shownotes schreiben.
Mhm. Wenn wir ihn versenden.
Wenn wir ihn versenden.
Ich wäre dafür.
Dann müssen wir davor noch einsprechen, was das oder danach, was das gerade war.
Ihr seid mir gerade ein bisschen zu Meta.
Mit Roboterstimme. Meta. aber ich glaube, jetzt hören wir Visit mit dem Titel Wrecked. 5 Minuten Joy.
Thank you.
sind wir wieder. Willkommen zurück.
Es ist ein Montag und zwar der zweite im Monat. Deswegen hört ihr Chaos im Radio auf 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 MHz in Berlin. Noch, denn DAB kommt.
DAB, wir sind schon auf DAB.
Plus unter FR-BB und 24-3.
Ja.
Leicht zu merken.
Es gibt, glaube ich, auch bei einer größeren Kaufhauskette gerade so als Gimmick, wenn du ausreichend Umsatz machst, kriegst du DAB Plus hinterher.
Ah, ich dachte, bekommst du deinen eigenen Radiosender.
Das wäre natürlich gut, ne?
Also ich glaube, das ist übrigens hier für wer sich fragt, FR-BB, das ist schon irgendwie freies Radio. Brandenburg, Berlin vielleicht noch. Und 24-3, naja, das ist wahrscheinlich, weil wir das nur 3 Tage die Woche machen. Wer weiß. Genau, ansonsten radio.ccc-p.org. Auf Mastodon könnt ihr uns anquatschen über cccp@chaos.social. Und wir freuen uns über E-Mails an radio@cccp.org. Wir haben viel gesprochen über KIs und Social Networks. Jetzt kommen wir näher an die Realität.
Moment. Mir gefällt das Wording nicht. Das klingt so nach so, das eine ist so im Digitalen und das andere ist so analog.
Ja,
ist doch alles Realität.
Ja, und vor allem, weil ja eine analoge Komponente fehlt im Balkonkraftwerk.
Moment. Langsam.
Nee, ich bin nicht für langsam.
Nehmt mich mit auf eure gedankliche Reise.
Knops, du hast hier ein Balkonkraftwerk installiert. Das funktioniert jetzt.
Ja, richtig.
Das und jetzt gibt es Nachrichten. Erzähl doch mal was.
Da ist es auch ganz nett, wenn es warm ist, weil je warm, desto mehr Sonne, desto mehr Balkonkraftwerk.
Na, die streng limitierten 600 Watt aus deinem Wechselrichter.
Ja, tatsächlich. Also mittags bei knaller Sonne
kommen
die. Obwohl die Zellen nicht optimal liegen und nur 85% ihrer möglichen Peakleistung bringen können durch die Lage.
Okay.
Also an 600 Watt kommt es ran, weil es sind 800 Watt Zellen und 80% von 800 Watt sind, ja, das passt gerade so. Und eigentlich ist das irgendwie, technisch fragwürdig. Es gibt doch so Sticker.
Technisch fragwürdig?
Technisch fragwürdig, ja, genau.
Was ist denn an deinem Balkonkraftwerk technisch fragwürdig?
Ich habe es auch erst irgendwie so vorgestern gelesen, dass dem so ist, dass ein Hersteller von diesen Balkonkraftwerken, beziehungsweise genauer gesagt von den Wechselrichtern in diesen Balkonkraftwerken, ein Bauteil wegoptimiert hat. Weil es gibt ja immer so die Entwicklung und dann wird technisch werden Normen erfüllt und dann irgendwann gibt es den nächsten Designschritt, das ist dann Design to Cost und dann guckt man, braucht man dieses Bauteil jetzt wirklich unbedingt? Und dann sagt der eine Technologe, ja, klar, guck mal, hier in der Norm, wir brauchen Redundanz und dann Redundanz und dann nochmal ein Sicherheitsbauteil dahinter, weil steht so in der Norm drin.
Okay.
Und im nächsten Designschritt sagt irgendjemand, ja, ich brauche aber hier noch Platz für eine Spule. Und dann kommt der andere Techniker und sagt, ja, ist so ein Redundanzteil, kann man eigentlich auch weglassen. Also Norm hin und her, der schaltet sowieso ab, passiert nichts, egal, das weg.
Wobei man nicht genau weiß, was da eigentlich passiert ist. Ne? Also so die Faktenlage ist ja irgendwie, es gibt diese VDE-Norm, die sagt, vielleicht sollte man ausholen, es geht ja darum, dass wenn man den Stecker eines Balkonkraftwerks zieht,
dieser Stecker innerhalb von Millisekunden harmlos sein.
Genau, also das Problem ist ja vielleicht so ein bisschen, deswegen gab es auch mal diese Wieland-Dosen und so, also normale Schuko-Stecker sind jetzt nicht mit dem Hintergedanken gebaut worden, dass da Strom aus dem Stecker rauskommt.
Nee,
also die Dosen, die Schuko-Dosen sind so gebaut, dass man da relativ viel Aufwand und spitze Gegenstände braucht, um sich tatsächlich einen Schlag zu verpassen oder Wasser. Mhm. Ja. Normalerweise kommt man da mit dem Finger nicht ran.
Nee.
Aber die Stecker natürlich nicht. Die haben einfach zwei freiliegende Kontakte. Und deswegen...
Die Stecker sind ja auch normalerweise nicht die Bauteile, wo Strom rauskommt, sondern wo Strom reingeht.
Genau. Und es ist auch so, Entschuldigung, die Schuko-Dosen sind ja auch so designt, dass der Stecker nie exponiert ist, solange er noch Kontakt mit dem Stromnetz hat. Also du kannst auch nicht irgendwie den Stecker halb rausziehen und deinen Finger dazwischen stecken und so. Das geht alles nicht.
Mhm.
Aber genau, wofür es eben nicht vorgesehen ist, ist, dass der Strom da an den beiden Kontakten am Stecker anliegt. Und deswegen gibt es da eine relativ strikte VDE-Norm, die sagt, das Ding muss innerhalb von, weiß nicht, 20 oder 200 Millisekunden stromfrei sein, spannungsfrei.
Ich glaube, sogar weniger ist.
Ja, also es muss schon hart zugehen.
Mhm.
So, genau. Und die VDE-Norm sagt eben auch, da sollte bitte ein Relais drin sein? Mhm. Also dass das wirklich auch physikalisch? Also
spezifisch sagt sie, es soll, muss redundant sein. Also es müssen zwei Vorrichtungen redundant da sein, die dafür sorgen, dass, wenn Stecker gezogen, keine Spannung auf dem Stecker ist. Üblicherweise halt sieht man zum einen in der Software seiner Schaltung vor, vom Wechselrichter selber, dass wenn da keine Spannung von draußen kommt, dass der dann auch knallhart abschaltet. Mhm. Und dieses redundante Ding ist normalerweise eben ein Relais, weil Relais den schnittigen Vorteil haben, galvanisch zu trennen. Das heißt, da ist dann wirklich keine Verbindung mehr zwischen irgendwelchen Dingen und dem Stecker, sondern da ist eine Luft dazwischen.
Genau. Und es steht in der Zulassung für diese Wechselrichter, die also relativ, du hast ja auch einen davon, ne? So ja, DAE heißen die, glaube ich, DE. Da steht es drin, dass dieses Relais vorhanden ist. Wenn man reinguckt in das Gerät, dann sieht man auch, da ist Platz, da sind zwei Kontakte, da könnte ein Relais sein, da ist aber keins.
Hier könnte ihr Relais
sitzen. Hier könnte ihr Relais sitzen. Warum das da nicht sitzt, das weiß man gar nicht so genau. Und ob das nachträglich entfernt wurde oder ob das nie da war und niemand hat es wirklich überprüft, das weiß man auch nicht
so genau. Sagen wir mal so, statt dem Relais ist eine Brücke da, das heißt, es riecht schon sehr nach Absicht. Jetzt ist natürlich dann noch ein kleines Detail, die wurden mal geprüft von einer unabhängigen Einheit. Ich müsste jetzt gerade nachlesen, wer genau das ist, aber auch fast egal. Jedenfalls wurden sie geprüft und bei dem geprüften Gerät war das Relais drin.
Ach was.
Ja.
Ich weiß, die CT hat so ein Solar- Sonderausgabe und da haben die das auch geprüft, wurde auch mehrfach erwähnt und sie sind stromfrei, die Geräte. Also wie du sagst, da fehlt vermutlich eine Redundanz, aber grundsätzlich funktioniert es. Mhm. Aber ja, also die haben sie ja normal gekauft. Das heißt, das dürfte kein anderes Gerät sein als das, was man eben sonst so als Privatperson auch kauft. Aber ja, ob es jetzt bei der Prüfstelle schon gefehlt hat oder nicht, das war, glaube ich, nicht so ganz klar.
Was da? Also die VDE-Norm ist die VDE-ARN-N55 und
also, egal. Ja, also ich nehme daraus erstmal mit, es wurde da offenbar was anderes mindestens mal zertifiziert, unabhängig, also was an der Prüfstelle war, wissen wir nicht, aber es wurde zumindest mal was anderes zertifiziert, als letztendlich dann in Geräten, im Markt befindlich waren, dann tatsächlich vorhanden war. Und also Frage 1 wäre natürlich, wie geht es da jetzt weiter? Habt ihr da Infos? Und die andere Frage ist natürlich, muss dann da in dem Prozess was, also ist da in dem Prozess was schiefgelaufen? Weil es gibt ja in anderen Feldern ja auch sowas wie, okay, das wird einmal geprüft, ein Muster, und dann wird aber dann nochmal stichprobenartig, werden dann nochmal jetzt Sachen. Also zum Beispiel im Pharma-Bereich oder so ist das ja, glaube ich, der Fall.
Also gerade diese Wechselrichter waren ja schon mal im Gespräch wegen einem Stückchen Software, das verhindert hat, dass ich, wenn ich es eingerichtet habe, fertig den Access Point zumache. Das waren lustigerweise genau die gleichen Geräte. Mhm. Und da war es relativ easy. Der Hersteller hat halt ein Software-Update nachgeschoben und dann war das gelöst. Ist mit so einem fehlenden Relais spannend.
Also, was da jetzt auf jeden Fall passiert ist, die zugehörige Zulassung stimmt nicht, ist nicht das, was zu dem Gerät passt. Das heißt, das Gerät, was jetzt viele Leute zu Hause haben, ist einfach nicht zugelassen. Rein rechtlich wäre es so, dass sie zum Händler gehen können. Und der Händler muss dafür erstmal gerade stehen.
Im Sinne von Produktmangel. So.
Produktmangel, ja, genau.
Produkthaftung
und so. Ist natürlich nee, jetzt Haftung, alles.
Aber wir sind ja keine Juristen.
Ja,
aber
ich glaub, genau.
Das also Haftung ist es nicht, aber so Gewährleistung und so, so Krams.
Ja, also der Händler hat einfach nicht das geliefert, was da eigentlich beschrieben ist. Ne?
Ja.
Und dann müsste der Händler vermutlich wiederum zum Hersteller gehen und sich da den Schaden ersetzen lassen. Das ist natürlich alles im. Also wenn man betrachtet, wie viele Geräte es geht, man hat ja einen Eindruck, wenn man durch die Gegend läuft, wie viele Balkonkraftwerke so im letzten Jahr angebracht
die
wurden.
Die wurden ja gerade seit dem Frühjahr richtig gepusht und waren auch bei großen Handelsketten genau die Geräte im Vertrieb. Und deswegen, also die Zahlen gehen so zwischen 10 und 100.000, die da im Vertrieb sind.
Und dann natürlich noch jede Menge, die im Lager liegen bei Händlern, die jetzt nicht mehr verkauft werden können.
Ja, nachdem ich natürlich jetzt auch kein Jurist bin und kein Anwalt und nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe, also die Diskussionen gehen halt ich glaube, BNetzA schreitet ein und untersagt quasi den Betrieb dieser Geräte. So die eine Eskalationsstufe zu der Hersteller geht da irgendwie doch in die Haftung, andere Seite der Eskalation. Mal schauen, ich bin so ein bisschen gespannt. Ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man kein Jurist ist und nicht die Lösung haben muss. Man kann einfach mal so ein bisschen Popcorn einwerfen und schauen, wie es sich entwickelt. Und da sind mit Sicherheit Scharen von Juristen gerade aktiv und beschäftigen sich mit dem Thema.
Ja, da wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch von so einem oder anderen juristischen YouTubern und Co. wird es da sicherlich auch noch ein paar Meinungen geben, veröffentlicht. Ja, weitergehen.
Also vor allen Dingen ist ja auch nicht klar, ob wirklich jedes einzelne dieser Geräte damit belastet ist oder ob das nur so ein Teil, Viertel, Zehntel, ein Drittel derer, die ausgeliefert worden sind. Ich könnte mal bei Gelegenheit nicht zu Hause aufschrauben, aber selbst das ist ja ganz harmlos. Gut, als Elektrofachkraft würde ich es mir jetzt trauen, aber.
Nicht, bitte nicht nachmachen, ist, glaube ich, da der obligatorische Hinweis von uns.
Do not do this at home.
Ja.
Der andere Aspekt, der mir immer wieder auffällt bei Balkonkraftwerken, du hast es ja auch schon gesagt, die liegen nicht ganz optimal, aber hauen halt trotzdem in der Mittag so eine 600 Watt raus, aber abends vermutlich nur noch 100 oder so, wenn die Sonne scheint.
Wenn über.
Ja, genau.
Das ist so eine ganz klassische Kurve, je nachdem, wie Sonne drauf scheint.
Und dann natürlich auch ganz, je nachdem, wie gerade die Wolken drüber ziehen und so. Mhm. Und seit ich so ein Ding in Betrieb habe und ich habe auch noch zusätzlich in einem Garten so eine Powerstation, die sich über, getrennt vom Netz halt über eine Solarzelle lädt. Alles etwas kleiner dimensioniert, aber super praktisch. Ne? Also im Sommer ist sowieso, nur im Sommer ist relevant, dass da im Garten Strom ist und im Winter ist es mir egal, deswegen passt das eigentlich super. Aber was eben schon auffällt, ist, dass hier in den drei Sommermonaten wirklich um den Juni rum, ja, also geht ja um den Sonnenstand, nicht um die Hitze, dass da wirklich viel Strom zur Verfügung steht. Aber als ich das angeschlossen habe im März, da war das alles noch ganz schön mau. Also da kam halt auch was raus, aber es war jetzt nicht so super viel. Ja. Und wenn man das mal so ein bisschen mit seinen eigenen Anwendungen einfach abgleicht, dann habe ich jetzt irgendwie erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, was da im Stromnetz los ist, so im Großen und Ganzen. Ja, wenn jetzt diese ganzen, also nicht die Balkonkraftwerke, die machen gar nicht so viel aus im Strommix, aber die ganzen Landwirte, die ihre Ställe ja in den letzten Jahren mit Photovoltaik ausgestattet haben und jetzt auf dem Land relativ viel Strom einspeisen, wo gar nicht so viel Strom gebraucht wird normalerweise. Also da sind jetzt neuerdings Leitungen unterdimensioniert, nicht weil viel Strom verbraucht wird, sondern weil viel Strom an der Stelle eingespeist wird. Und dann eben auch die Frage, ja, was macht man denn mit dem Strom, der da zu Pfingsten ist? Pfingsten ist immer so ein Meilenstein. Das war in den letzten Jahren, muss vor 10 Jahren oder so muss das gewesen sein, da war die Meldung auf Heise, zu Pfingsten erstmals mehr Solarstrom eingespeist, als verbraucht wurde, weil zu Pfingsten steht viel still, keiner arbeitet am Pfingstsonntag und üblicherweise ist das Anfang Juni, das heißt, da steht die Sonne schon gut. Wenn da keine Wolken am Himmel sind über Deutschland, dann kommt da einfach sehr viel Strom an und wenig Strom wird verbraucht. Und was macht man da? Ne? Also die Speicherung es wird ja überall und immer wieder gesagt, die ist eigentlich das Hauptproblem. Aber ich finde, jetzt kriege ich so langsam ein Gefühl dafür, dass es auch fast egal ist, ich übertreibe hier absichtlich ein bisschen, wie ineffizient das ist, wie man da speichert, weil es einfach so viel mehr Strom gibt in der Mittagszeit als sonst. Also ja, wenn wir keine gute Lösung finden, irgendwie effizient zu speichern, dann basteln wir halt einfach mehr Solar hin. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Strom quasi schnell irgendwie in eine speicherbare Form gebracht wird. Und da folge ich jetzt ganz gespannt allem Möglichen mit. Ich war auch lange so nicht so Fan von dieser Wasserstofflösung, die ja nun mal sehr ineffizient ist. So ein Wirkungsgrad von irgendwie 25% oder 20%, wenn man das Ganze einmal umwandelt und wieder zurückwandelt. Aber es ist halt erstmal eine Möglichkeit. Ne?
Also das Lustige ist ja, es gibt ja durch diesen Effekt jetzt nicht für den Privatverbraucher, aber an den großen Strombörsen tatsächlich so tageweise, stundenweise Zeiten, wo Strom negativ kostet. Das heißt, wo du noch dafür bezahlt wirst, dass du Strom irgendwo hinspeicherst oder verbrauchst.
Das gab es in den letzten Jahren öfter mal. Ja. Und das ist halt wirklich die Frage, ja, was machst du denn jetzt hier an? Welchen Großverbraucher machst du mal an? Ne?
Genau, also
so die,
um noch Geld zu verdienen.
Genau, es waren in den letzten Jahren häufig eben die Wasser Pumpspeicherwerke, also die dann da irgendwelche riesigen Stauseen, dann die Turbinen einfach haben rückwärts laufen lassen und das Wasser wieder hochgepumpt haben.
Die ja genau dafür auch gedacht sind.
Genau, die genau dafür gedacht sind. Da kommt jetzt natürlich das dicke Ende, dass denen auf einmal das Wasser so langsam knapp wird, ne? Weil es so heiß ist.
Ja, es kommt drauf an. Also der Edersee ist ja so ein klassischer Speicher, der da voll gepumpt wird, damit Wasser höher ist. Und ich glaube, die Weser ist der Fluss, der dazugehört. Und da gab es tatsächlich, ich glaube schon letztes oder vorletztes Jahr mal so Schwierigkeiten, dass das einfach nicht mehr zusammengepasst hat. hat, dass die Weser gar nicht so viel Wasser geliefert hat, wie man braucht, um zum einen mit dem Schiff drauf unterwegs zu sein und zum anderen auch den Edersee volllaufen ja. zu lassen, ja. um die Energie irgendwie wegzukriegen.
Was ja auch übrigens beim Wasserstoff eines der Probleme ist, dass es relativ selten zur Sprache kommt. Aber wenn man die Lausitz wird ja häufig auch als irgendwie, hey, wie kann man hier von Kohle wegkommen, also Industrie aufbauen, die irgendwie davon profitiert, dass da jetzt super viel Platz ist.
Die ganze Strukturwandel-Debatte, genau. Ja.
Und da geht es ja auch häufig um Wasserstoffproduktion. Also hey, kann man hier irgendwie alles mit Wasserstoff-Elektrolysatoren zupflastern? Und dann kommt aber auch immer wieder jemand und sagt, naja, da fließt die Oder, müsste das sein, durch die Lausitz. Ja. Wenn ihr das jetzt alles durchsetzen wollt, was ihr in euren feuchten Träumen habt, dann die Oder führt gar nicht genug Wasser, um das alles zu Wasserstoff umwandeln zu lassen. Also natürlich führt die schon genug Wasser, aber dann bleibt hinten dran nicht mehr genug übrig für alles andere, was so nach an der Oder dran hängt.
Ja.
Und auch das ist wieder
ein Problem. Aus, könnte auch die Spree sein.
Könnte auch Spree sein.
Die Spree ist auch so ein klassisches Ding, was nicht viel Wasser führt, was zwar viel Wasser hat, statisch, ja. ist da, aber es läuft halt nur in Mengen nach.
Ja. Ich meine generell dieses ganze Wassermanagement an sich, das ist ja letztendlich das, worüber ihr jetzt gerade sprecht. Ja. Ne? Haben wir genügend Wasser für was auch immer? Wie kann und wie darf das genutzt werden? Von der Industrie?
Elon sagt ja.
Genau, ne? Also zum Beispiel gerade Grünheide ist ja eine riesige Debatte, ob und in welcher Form und ob vielleicht nicht die Behörden dann auch dem Tesla-Werk einfach viel zu viel erlauben oder erlaubt haben, wie viel Wasser sie verwenden können, weil in Grünheide selber dann halt das Wasser dann spätestens jetzt dann knapp ist. Und es gab jetzt auch in den letzten Wochen die ersten Berichte von auch anderen Regionen in Deutschland, wo halt einfach Wasser knapp ist und wo die Kommunen teilweise auch schon gesagt haben, so, ja, liebe Privatmenschen, ihr könnt jetzt einfach mal vielleicht nicht so euren Rasen sprengen, wie ihr gerne wollt oder vielleicht mal nicht euren Pool befüllen, wie ihr gerne wollt, weil das Grundwasser gibt es nicht her, weil der Grundwasserspiegel einfach in den letzten 2-3 Jahren aufgrund der sehr starken Temperaturen und dass es nicht einfach zurückgeneriert wird, einfach mal so schnell, gibt es einfach einen gewissen Wassermangel. In den oberen Bodenschichten ist das noch ein bisschen entspannter, aber gerade was so in tiefer liegenden Bodenschichten ist, ist halt einfach das nicht generiert bislang.
Ja.
Ja, wobei das ist ja auch mit den Headlines, ich habe letztens auch irgendwie die Headline gelesen in Hannover in der U-Bahn, wo dann auch mal so Nachrichten sind, von wegen hier, Landkreis verbietet Bewässerung oder so, wo du erstmal denkst, ach du Jemini, ach du, was ist denn da los? Ja. Und dann steht dann einfach nur da, ja, ist verboten zwischen, keine Ahnung, 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends und morgens und abends kannst du ganz normal gießen, die wollen halt nur nicht, dass das Wasser verdunstet. Und das klingt halt dann schon wieder ganz anders. Ja. Ne? Es ist halt manchmal auch so ein bisschen reißerisch, diese ganzen Titel.
Vor allen Dingen ist dann auch teilweise betrifft es das Wasser aus den Stadtwerken, also das, wo aus der Wasserleitung läuft, teilweise betrifft es Wasser, das man direkt aus Gewässern entnimmt, wo man und das sind auch
das ist ja verschiedene hier Themen. In Potsdam häufig so, dass die Wasserentnahme aus der Havel verboten ist.
Genau.
Außer, und da ist ja dann immer die Schlösserstiftung ausgenommen von dieser Regelung.
Da kannst du dann aus deinem Wasserhahn kannst du machen, was da lustig bist. Das heißt, und wenn aus der Havel Wasserentnahme verboten ist, ist aus dem Grundwasser noch nicht verboten. Mhm. Das sind auch wieder so, wo man immer wieder ein bisschen drauf achten sollte damit.
Und genau, also letztendlich geht es ja auch gar nicht darum, dass irgendjemand Spaß hat, irgendwie Dinge zu verbieten, aber wir müssen einfach schauen mit den Sachen, die wir zur Verfügung haben, dass wir damit einfach sorgsam umgehen, weil es wird halt einfach immer schwieriger.
So. Natürlich, aber ich finde es halt eher kontraproduktiv, Leute in Panik zu versetzen, wenn es gar nicht notwendig ist. Ich glaube, wir sind noch sehr privilegiert und haben noch Wasser und so. Ich weiß gerade gar nicht, wie es aussah mit der... Hast du gerade so eine schöne Karte? Oder?
Ja, mal gucken, wie ergiebig.
Ja.
Es gibt ja, glaube ich, den Dürre-Monitor, heißt der, glaube ich.
Nach den letzten Niederschlägen sah der kurz mal ganz gut aus eigentlich.
Ja gut, aber gerade wenn es jetzt um so Grundwasser oder so geht, ist jetzt dieser kurze, aber sehr heftige Regenguss, der unter anderem über Berlin niederging vor 2-3 Wochen, ist natürlich jetzt nicht hilfreich für dich sofort.
Die Tiefe ist... sieht nicht gut aus, also Dürremonitor.
Ah genau, vom Umwelt- und Forschungszentrum.
ofz.de und dann kann man da auf den Dürremonitor Deutsch draufgehen.
Wo ich hin wollte, ist dieser Zielkonflikt. Ne? Also, dass sehr viele unserer Stromspeichertechnologien eben gerade...
Wo wir gerade dabei sind?
Wasser. Kann man hier Wasser auffüllen?
Ja, ja. Okay, einfach. Da
Biolab.
Ich komme mal kurz mit, Moment.
We're doing it live.
Ja, so.
Ah, sehr gut. Das, genau, also dieser Zielkonflikt, dass man eben leider auch für viele der Speichertechnologien für Strom, die eben gerade im Sommer relevant sind, wenn wir viel Solarstrom haben, genau, dann möchte man gerne auch Wasser benutzen, um den Strom zu speichern. Und da ist eben die Frage, ja, was gibt es noch? Ne? Also wir haben natürlich noch Akkutechnologien, die jetzt irgendwie spannend werden mit Natrium.
Ja.
Und ich ganz, ganz spannend fand ich diese Technologie, dass man Dinge in Rotation versetzt.
Große
und,
Massen.
Genau, große Massen in Rotation versetzen und die sind dann in irgendwelchen großen Zylindern, sodass sie fast reibungsfrei rotieren können.
Mhm. Also, das ist halt auch ein am Ende nicht ganz komplexarmes Thema, weil wenn du jetzt anfängst, Wasser zu sparen, es gab Zeiten, das sind auch noch gar nicht so lange her, da haben in Berlin die Wasserwerke relativ regelmäßig geflucht, dass die Leute so viel Wasser sparen, weil dadurch deren ganze Rohre, die auf einen gewissen Wasserverbrauch ausgelegt waren, nicht mehr funktioniert haben. Und am Ende des Tages haben die das Wasser, was die Leute am Tag über gespart haben, hinten aus der Rohrleitung rauslaufen lassen, damit das Wasser sich da drin nicht kaputt steht.
Genau.
Na, beziehungsweise auch, sind ja da auch Reinigungsarbeiten notwendig. Ja. Und das verbraucht dann wiederum Wasser.
Am Ende ist es alles ein komplexes System, was irgendwo zusammenspielen muss und was sich halt so mittelschnell ändert.
Ja.
Und auch mittelschnell ändern lässt, weil ich meine, die Rohre sind in Berlin halt mal im Boden eingegraben, die tauscht nicht einfach mal.
Nee, also es gibt ja zum Beispiel gerade eine große Baustelle. Also momentan erlebt Berlin ja gerade so ein bisschen so an mehreren Stellen so ein bisschen so Infrastrukturprobleme. Nicht nur am Alexanderplatz, wo aufgrund von Bauarbeiten da irgendwie potenziell U-Bahn-Bauwerke beschädigt wurden, sondern auch es gibt da den Sophie-Charlotte-Platz. Da hat man irgendwie festgestellt, hier ist irgendwie der Boden um 2-3 Zentimeter abgesackt, hat man im Rahmen von Vermessungsarbeiten festgestellt. Und ist momentan ganz große Baustelle. Da kann keiner mehr durchfahren. Ist ja auch so eine Haupteinfallsstraße. Die ist jetzt schon seit Wochen dicht. Ja. Und da scheint im Untergrund in der Kanalisation von diesem über 100 Jahre alten Bauwerk gibt es da Risse, gibt auch Drohnenaufnahmen von den Berliner Wasserbetrieben, wo man das auch ein bisschen sehen kann. Und auch einen entsprechenden Artikel dazu, und wo sie halt schreiben, ja, es ist einfach hochkomplex und wir müssen erstmal schauen, wie sieht es aus mit der Statik, was können wir da machen und gibt es eventuell noch andere Beschädigungen, auf die wir irgendwie Rücksicht nehmen müssen.
Ja, richtig, ein riesen Wasserrohrbruch gab es in am Meringdamm?
Nee, Meringdamm ist ja da, ist ja in Südberlin. Nee, so viel Charlotteplatz ist in Charlottenburg.
Mhm. Aber da gab es jedenfalls auch inzwischen mehrere größere Zuleitungswasser, also so dieses Wasser, das zu den Häusern hin läuft, dann brach und gewisse Aktionen geflickt werden musste und wollte.
Ja, das sind alles so Investitionen in Infrastruktur, die notwendig sind.
No.
Ja. Die dann noch quasi hinzukommen bei diesem, wo wir gerade über komplexe Systeme sprachen.
Ja. Ja, Mitte Juni in Charlottenburg, Wasser im Chemiegebäude.
Ach so, das war jetzt nochmal was anderes.
Ja.
Aha.
Immer diese Ruhe.
Du redest jetzt, glaube ich, gerade von der TU Berlin, wo es auch so eine kleine Havarie gab. So dass Teile oder größere Teile eines TU-Gebäudes, wenn ich mich recht entsinne, da nicht mehr benutzbar sind im Moment.
Naja,
oder nicht mehr zugänglich.
Gab es aber öfter in Hochschulen. Also TU, jetzt Ruhr-Uni Bochum, hatte ihren Makerspace erstmal zur Hälfte geflutet.
Okay.
Vor einer Weile, was dann zur Verzögerung der Eröffnung geführt hat.
Ah ja.
Wasser hat einen Spitzenkopf.
Ja. Also wir stellen fest, es gibt an einigen wenigen Stellen gibt es mehr als genug Wasser, aber das soll da nicht hin.
Richtig, genau. Ja, in den Stellen hängt es mit der Technik zusammen. Das heißt, Rohre, die brechen und ihren Geist segnen. Und ansonsten, wenn Wasser, ich glaube, vor wie vielen Jahren war das? In Legebruch? Gab es doch auch mal so eine Situation, wo so ein Wettersystem sich einfach in den Kopf gesetzt hat, nur dort regnen zu wollen und das über so 2 Tage durch und dann fiel da viel mehr Wasser, als irgendwie durch die Rohre weg und die üblichen Gewässer wegging. Und dann stand da so ein ganzes Dorf, 30 Zentimeter unter.
Ja. Ich war ja zufällig vor wenigen Wochen, um Ostern rum, in Florida, bei Fort Lauderdale gab es so ein so ein Umkreis von weiß ich, 10, 15 Kilometern, wo es einfach richtig heftig abgeregnet hat. Mhm. Also es hat da in der ganzen Region Miami geregnet, aber nur da um den Flughafen Fort Lauderdale rum kam es richtig eimerweise runter. Ich habe das sowas noch nie erlebt. Ja, also es war wirklich, als hätte jemand einfach einen riesigen Eimer ausgekippt und da, der war unendlich voll. Und da haben am Ende auch auf einfach flächendeckend Flughafen und überall auf den Wiesen, auf den Straßen halt 30 bis 50 Zentimeter Wasser gestanden. Ne? Das sind da in der Gegend, wo eigentlich Moore und so weiter sowieso viel Wasser ist. Mhm. Und da war alles nochmal hoch. Also das war unfassbar und so. Mhm. Und das war aber nur ein Tag.
Ja.
Ja, stell ich mir vor, wenn das so über mehrere Tage sich durchzieht.
Dann kannst du auch mit Leuten aus dem Ahrtal reden, die können da auch Geschichten davon noch berichten.
Genau.
Jo, glaube, wir nähern uns der Stunde.
Mhm. Ja. Kann ich noch Unsinn rausschneiden im Hintergrund?
Ach, Podcast ist live. Live ist live. So habe ich das früher zumindest gelernt, bevor dann diesen Hochglanz-Podcast kam. Das Podcast live ist, du quatschst da einfach rein und wenn dein Hund vorbeiläuft, ist es halt...
Ja. Ist das eigentlich hier ist ein Link drin, der mich interessiert. Das Fairphone kommt nach Amerika.
Fairphone Version 4. Hat jemand von euch eins?
Das liegt hier vor mir.
Ja, liegt da vor dir. Welche Version ist das?
Das ist das Vierer.
Das ist das Vierer. Aha, ist ja spannend.
Ein Telefon, was mir sehr gut gefällt. Es ist zu groß. Mag keine großen Telefone und leider fand ich es aber nicht so leicht, kleinere zu kaufen.
Nachdem du es jetzt hier hast, wann kam es hierher?
Letztes Jahr gewesen sein, 22.
Du hast, glaube ich, auch in einer unserer vergangenen Sendungen da auch schon mal drüber gesprochen.
Das kann gut sein. Also ich habe ja lange mein altes Telefon, das war so ein Aquarius, weil das eben auch ein spanischer Hersteller war. Die sind aber mittlerweile aufgekauft worden. Eine vietnamesische Firma, glaube ich. Also schon vor ein paar Jahren. Das habe ich lange mit einem Lineage oder damals Cyanogen oder wie auch immer man die Dinge ausspricht, also mit so einem Custom Android-ROM betrieben, ohne Google Services. Und danach hatte ich lange nach einem Telefon geguckt, wo das eingebaut ist, wo ich das nicht so hintenrum und vielleicht nach Gnade des Herstellers vielleicht auch machen darf, sondern irgendwie ein Hersteller, der sagt, ja, das darfst du, das ist hier unser Ziel. Mhm. Und da bin ich eben auf das Fairphone gestoßen, was ja irgendwie, die Firma sitzt in den Niederlanden, ist ganz viel auch in den Niederlanden zusammengesteckt, also eines der wenigen EU-Produkte. Und eben mit den anderen schönen Dingen, dass das alles verschraubt ist, da ist nichts verklebt. Deswegen ist es eben auch ein bisschen größer. Man kann alles tauschen, die Ersatzteile sind alle frei beim Hersteller verfügbar. Also man kann sich das neue Kameramodul für irgendwie 40 Euro kaufen und den neuen Akku für, weiß ich nicht, und kann das eben ohne Probleme selber schrauben. Und sie haben eben als Standard ist ein Android ohne irgendwelche Google. Google ist schon dabei als Standard, aber eben keine komische Oberfläche oben drüber, irgendwas selbstentwickeltes, sondern die geben dir halt das Google, was du auch bei Google Phones bekommst, im Wesentlichen, bei Pixel Phones.
Also und in dem Artikel ist jetzt /i/.
Genau, und das ist dieses halb kommerzielle Android, wo sie versuchen, all das, was Google in Android einbaut, durch andere möglichst freie Services nachzubauen. Also da ist dann Nextcloud irgendwie mit der Provider drin und WebDAV, keine Ahnung. Genau, das ist das, was so ein bisschen Fairphone supportet, ist aber immer optional. Also man muss das nicht haben. Man kann auch einfach das Fairphone kaufen, da ist ein Google Android drauf oder man klickt halt an, nee, ich will das aber mit einem anderen
Android haben. Wir hatten ja zu Weihnachten auch bei der RC3 Ersatzveranstaltung Common als Vortrag, bei dem man es als Genossenschaftsmodell mieten kann, auch das Fairphone 4. Das heißt, an der Stelle sind wir offensichtlich mal in den USA durchaus voraus.
Was das angeht.
Weil jetzt, gesagt, das ist ein Artikel, der relativ von am Montag, dann von vor 5 Tagen, und jetzt kommt es auch in die USA im Vertrieb.
Ja. Mhm. Ja. Mehr Wahlfreiheit für alle, auch in den USA.
Genau, warum auch nicht?
Also man muss dazu sagen, man bezahlt dafür auch ein bisschen Aufpreis. Also das ist jetzt nicht teurer als andere Telefone, aber so ein paar Abstriche machen, in was so Kameraqualität und sowas angeht. Aber es ist kein Vergleich mehr zu dem, was Fairphone 1, 2 und 3 hatten. Die hatten ja wirklich noch so richtige Gurken als Kamera. Das ist mittlerweile alles kein Problem mehr. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt eben noch auffällt, ist, dass es doch deutlich größer ist, auch schwerer, dadurch, dass eben alles verschraubt ist und gut auseinanderzunehmen ist. Ein bisschen mal aus dieser Hülle raus.
Ja, das mit der Kamera hat mich nämlich immer vom Fairphone abgehalten, tatsächlich.
Also, ganz ehrlich, iPhone Pro gegen Fairphone.
Ja, meins ist aber deutlich leichter, meins ist auch alt.
Ich versuche mal zu beschreiben, was hier gerade passiert. Es werden hier mehrere Smartphones durchgereicht, hochgehalten und in in Größe und Gewicht verglichen.
Ja.
Und da ist das Fairphone nicht. Nein, ich habe keins, aber es ist völlig okay.
Genau, also man hat halt keine, worauf ich noch warte, ist, dass sie noch eine kleinere Variante irgendwann mal bauen. Dann würde ich wieder zugreifen. Mhm. So ist gut. Die verkaufen auch dann mittlerweile die Wireless Earbuds oder wie man die heutzutage nennt, die Kopfhörer dazu. Ja. Das ist schon alles ganz schön.
Ja. Also von der Displaygröße ist es so, wie mein ein bisschen in die Jahre gekommenes Telefon ist halt einfach nur ein bisschen dicker zu.
Genau. Und dann Display ist ja schon kaputt. Ich könnte meins sehr schnell.
Ich kann das auch gerne in einen ähnlichen Zustand bringen, wenn du möchtest. Also wie gesagt, auch da wieder Konsens basiert. Ne?
Kein Konsens. Nee. Genau, ja, so viel zum Fairphone. Also als Europäer, der Europäer unterstützen will, ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Wie gesagt, das, was eigentlich immer durch die Medien geht, ist, dass die sich eben viel Mühe geben, irgendwie fair gehandelte Materialien zu verbauen. Insbesondere alles, was um die seltenen Erden rumgeht und Gold und Kupfer. Gold wahrscheinlich im Wesentlichen. Aber das ist für mich eigentlich gar nicht so der Haupt. Oh, auch wenn das natürlich irgendwie...
Dann haben wir noch ein Thema, was mir gerade reingibt. Sehen wir uns auch im Camp?
An wen ist die Frage gerichtet? An unsere Höris? An uns?
An die Höris?
Ja. Also ich hoffe, wir sehen uns auf dem Camp. Ja.
Also mich hoffentlich auch.
Ja. Ich leider nicht.
Dich gleich? Da. Wo ist der Sound? Warte.
Hier, wo ist er?
Ach nee. Ja, danke.
Falscher Effekt. Nein, der auch nicht. Nein.
Oh. Nein. Nee.
Ja, schon eher.
Ja, ist schon eher. Wie, Hannes, du bist nicht beim Camp?
Ich bin leider nicht.
Oh. Ja, okay.
Irgendwie wird alles durchgespielt, sehr schön.
Ja. Also, ja, Camp steht an.
Man kann Tickets kaufen gerade.
Mhm. Ich glaube, der Ticketverkauf ist mittlerweile vorbei.
Ja, es gibt auch keine mehr. Man kann immer unter dem...
Hat 3 Minuten gedauert.
20 beim letzten Runde, habe ich gehört.
Ja. Aber das heißt, es gibt auch keine Runden mehr.
Nee,
na, also im Zweifel das Übliche, wenn noch jemand ein Ticket abzugeben hat und man davon erfährt, ich glaube, dann kann man ein Ticket bekommen. Naja, aber nicht im offiziellen...
Genau, also eigentlich unter dem... ich weiß gerade den Hashtag nicht. Da gibt es so ein Hashtag, so CCCP... Nicht CCCP. Irgendwas mit Camp 23.
CCC Camp 23?
Ja, wahrscheinlich so.
Aber woher steckt man das hin? Ach so,
Mastodon.
Hallo. Ja. Chaos.social.
Ja.
Genau.
Ja. Geh ins Social und schreib da rein.
Gut.
Damit wären wir auch wieder für diesen Monat am Ende unserer Sendung. Eine Stunde geht ziemlich schnell vorbei.
Ja, schneller als gedacht.
Ja. Dann bleibt uns nur zu sagen, hört uns gerne wieder nächsten Monat, am zweiten Montag im Monat. Das müsste der 14. sein.
Der 14. der kurz vorm Camp.
Genau. Und alle weiteren Infos findet ihr unter radio.ccc-p.org.
Viel Vergnügen. Ciao, ciao.
Ciao.